You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pop und Pubertät. Lang haben wir uns nicht mehr gehört, aus Gründen haben wir es nicht geschafft, der Klaus und ich, aber jetzt sind wir wieder da und mit einer ganz besonderen Sonderfolge. Klaus ist heute zu Gast in seinem eigenen Podcast.
Ja, das ist wie wenn man in seinem eigenen Restaurant isst.
Ja. Denn wir haben eine Sonderfolge geplant heute anlässlich der Veröffentlichung des neuen Albums von Bale, der Band von Klaus. Genius Destroys Everything. Und ich bin in der Rolle des Fragenden heute und Klaus beantwortet Fragen. Und zwischendrin hören wir uns noch einige der Songs zumindest stückweise an. Und meine erste Frage an den Klaus ist, nicht wo ist Bale, sondern wer oder was ist Bale? Was kann man sagen für Leute, die jetzt noch nie was von Bale gehört haben? Die könnte es vielleicht geben.
Bale ist ein relativ kompromissloses Projekt, das ich seit der Aufgabe meiner Lieblingsband im Affekt von damals, die dann Swarm hieß, dem ich seit dort nachgehe. Am Anfang war es eigentlich eher, dass ich halt meine eigene Lieder aufgenommen habe, aber seit jetzt die Besetzung, also die aktuelle Besetzung beisammen ist, ist es ein richtiges Kollektiv, wo jeder Ideen einbringt, obwohl es ursprünglich meine Lieder sind. Manche sind nah am Demo, manche nicht mehr so nah, aber das Gerücht bringe ich mit und dann wird kompromisslos das gemacht, was entweder was ich mir vorstelle oder was dann dabei rauskommt. Und eigentlich ist das das Idealistische, was ich jemals gemacht habe, weil Geld verdiene ich damit keins. Und das ist auch nicht der Punkt, sondern Bale ist eigentlich ein Zeichen für Beharrlichkeit. Weil wenn man in dem Alter, also unser Bassist ist zum Beispiel jetzt bald 60, wenn man mit dem Alter noch Freude hat, eigenes Zeug zu machen, dann kann man sich, finde ich, schon mal auf die Schulter klopfen.
Und die Band gibt es so schon seit den frühen 2000ern, oder?
Ja, als du dabei warst, das war 2003, glaube ich, und dann gab es es lang nicht. Dann habe ich mal im Alleingang was aufgenommen und dann gab es Besetzung, die war auch, glaube ich, so 4 Jahre, war auch sehr gut. Und dann mit dem Altbassist von Im Affekt kam dann so rhythmisch und so ziemlich feine Rhythmusarbeit rein und es war nicht immer ohne Hürden so das Zusammenspiel, aber jetzt die letzten 2 Jahre war richtig super.
Wie würdest du die Musik beschreiben? Um was handelt es sich?
Wenn man es jetzt in eine Schublade packt, ist es natürlich Indie-Rock, aber mit einem Schuss Prog, glaube ich, weil es manchmal doch arg vertrackt ist. Wenn ich singe, sage halt vielleicht manche, das könnte in die Richtung Smiths gehen, aber von der Instrumentierung ist es eher britisch als amerikanisch und atmosphärisch natürlich und ich glaube auf dem Album sehr abwechslungsreich, aber der jetzt Frohsinn erwartet, der soll die Finger weglassen.
Also insgesamt denke ich, ist Melancholie schon so die Grundstimmung.
Das wird mich überraschen, wenn man da nicht drauf käme.
Jetzt noch
also
eine.
Manche Texte sind schon, dass man sagt, was hat denn der für Probleme, aber die sind halt alle extrem persönlich, bis auf eins, da habe ich eine Liebesgeschichte erfunden, aber ansonsten.
Eine Vorabfrage noch.
Wen wollt ihr denn damit erreichen?
Nein, gar nicht. Nee, ich habe eine ganz andere Frage im Sinn. Und zwar gibt es ja so, habe ich mir heute überlegt, es gibt ja in der Kunst oft so diese Diskrepanz zwischen dem Ideal, was man sich im Kopf mal so ursprünglich vorstellt und dem, was dann am Schluss dabei rauskommt. Also das wird ja auch oft thematisiert, so von Künstlern selber irgendwie, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit oder dass man gedacht hat, oh, das müsste eigentlich besser sein, wie das, was am Schluss rauskommt. Wie wird für dich gerade das aktuelle Album, wie nah bist du dran an dem, was du gern machen würdest oder an dem, was wie deine Seele klingt, wenn man es mal so formulieren will?
Also das Album klingt ja eigentlich fast, finde ich, wie ein Sampler, weil kein Lied dem anderen gleicht. Und es gibt also ein Lied, wo ich sage, das ist also viel näher ran,
Kann da bin ich mal gespannt,
welches das kommen. Ist. Und ich glaube, das ist das Album, das dem Ganzen wirklich am nächsten kommt. Mhm. Und natürlich gibt es dann immer wieder so Geschmacksfragen, vor allem, was weiß ich, Schlagzeugsound oder Lautstärke von irgendwas, zu wenig Hall. Ich hätte wahrscheinlich auf der Gesang mehr Hall geballert, aber im Nachhinein ist das eigentlich gar nicht so wichtig.
Hm. Okay, dann hören wir uns mal ohne weiteres Vorgeplänkel einfach das erste Lied kurz an und dann, ja, würde ich, oder legst du mal los, wie du das hörst oder was du da wolltest damit oder worum es geht auch. Und ich würde auch bei den einzelnen Liedern vielleicht so ein bisschen meinen Senf dazugeben.
Ja, auf den Senf bin ich nämlich gespannt. Ob er es scharf, was mir so einfällt. Extra scharf.
Nein,
oder sogar süß.
Nicht, ja, süß.
Do you know that song? I used to play it and play it. And it used to make me
Your Life Was a Song. Ist das der Opener? Ich habe eine Reihenfolge.
Ja,
ja, gut. Worum geht's?
Ich war der Meinung, das war der lustigste Text, den ich jemals geschrieben habe. Man sagt, Bertram, unser Keyboarder, findet er gar nicht. Also, schade, Versuch was wert. Ja, also wir sind jetzt im Alter, wo man eher zurückblickt. Wie singt Morrissey? At one time the future was stretching before us, now it's stretching behind. Mhm. Und ja, vielleicht wären wir ja 110, dann haben wir ja nur nicht die Hälfte. Jedenfalls, dann denkt man ja, was, wenn man jetzt mal nicht mehr da ist, was bleibt von einem? Mhm. Und es ist ja beim Texten manchmal so, dass man so Krüscht hat und dann füllt man das mit Sätzen. Und in dem Fall war es halt, wenn es ein Lied wäre, würde man seinem zweifelnden Sohn vorspielen oder eine Zeile finde ich wirklich witzig. Wenn das Leben eine Skulptur wäre, würde man den Hund davon abhalten, dass er dran pisst. ja, so.
Okay. Also ich fand jetzt, also ich kenne ja das Gesamtövre von Bale und fand dieses Lied eigentlich am nächsten dran an dem bisherigen
Sound. Trotz der Vertracktheit.
Ja, da ist natürlich ein schöner Taktwechsel drin vom Vierviertel-, Dreivierteltakt.
7/8.
Salisbury Hill war so eine Assoziation.
Stimmt.
Hat
ja, es ist 7/8 und ich habe ewig gebraucht, bis die anderen geblickt haben, was ich eigentlich will.
Mhm. Hast du Salisbury Hill oder hast du irgendwas im Kopf? Nö, oder
nix. Aber also ich weiß noch, ich habe vor Morrissey-Gitarrist Alan White, während Corona hat er so Morrissey-Lieder gespielt. Und ich glaube, der erste Akkord ist irgendwie ein A, wo man mit dem Pinky, mit dem kleinen Finger, dann auf den vierten Bund geht.
Und das Sus 4.
Franz, ja, danke. Ich weiß nichts. Und aus dem ist das dann entstanden, aber es klingt natürlich überhaupt nicht nach einem Morrissey-Lied. Mhm.
Nee, ich weiß, also es klingt nach einem Bale-Lied. Ich finde, das ist irgendwie am Wundert nächsten dran an dem, was ich so bisher mit Bale assoziiert habe, was Bale für mich immer war. War eben also so eine Mid-Tempo-Melancholie, viele Texturen, also das Wort fällt mir da immer ein, also Texturen heißt mehrere Gitarrenspuren, die so ineinander übergehen, Gitarrenakkorde, manchmal ein Klavier noch eben mit dabei und dann gibt es so ein Teppich, so, wo eins so ins andere greift. Und es gibt dann, hat jetzt bei diesem Lied irgendwie so was sehr Fließendes, so, also so, ich hatte so eine Wasserassoziation, als ich zum ersten Mal gehört habe, wie das so ein munteres Bächlein. So.
Weil, ja, weil es halt so krumm ist.
Also ja, es ist natürlich krumm, aber es fließt trotzdem seltsam krumm und die Instrumente umspielen sich halt einfach irgendwie so auf so eine angenehme Art. Und darüber singst du dann auf so eine sehr typische Art, die ich, da kommen wir heute öfter vielleicht nochmal drauf, sehr schwer zu beschreiben finde, aber die sehr, sehr typisch ist einfach irgendwie. Und ich glaube, ich habe nachher mal einen Moment, wo ich versuchen kann, das zu erklären, was ich da meine.
Was ich an der Gitarrearbeit super finde, dieses Pixie-artige Ziehen im Refrain.
Ja, super. Also die Gitarre finde ich ganz toll. Es fällt mir eh auf, dass auf diesem Album relativ viel mit langen, verzerrten Tönen gearbeitet wird im Hintergrund. Ja, also ich hatte so eine Steve Hackett-Assoziation, der finde ich, der Großmeister war dann auch vor allem in diesen ersten Phil Collins-Alben, wo er ganz viel mit verzerrten Tönen im Hintergrund schafft. Und das war dann eben auch nochmal neben den krummen Takten, die immer mal wieder auftauchen, eben so eine Prog-Assoziation, die mir eigentlich bei Bale aber noch nie aufgefallen ist.
Es wird immer mehr. Weil ich habe viele Lieder, war eigentlich 3 Jahre fertig oder so, und dann bei einem, komme ich noch drauf, habe ich halt einfach gedacht, da fehlt eigentlich ein Refrain, mache ich ein Refrain. Beim anderen habe ich dann, oder bei zwei habe ich dann einfach einen Schluss dran geklatscht, weil ich gedacht habe, irgendwas fehlt. Und das habe ich früher nie, Lied fertig, und aus Unsicherheit sagt man, das muss genauso sein. Also wenn man es nicht richtig kann, ist man ja mit seinem Zeug knickrig. Gibt es das Wort im Hochdeutsch? Knickrig. Geizig.
Ja. Schönes Lied. Und ab jetzt wird das Album, finde ich, bis auf ein oder zwei Ausnahmen sehr düster. Und ja, düsterer stimmt. Als das bisherige, was ich von Bale kenne. Oder als die bisherigen Alben von Bale, sehr viel Dekonstruktion, Noise, fiese Geräusche im Hintergrund. Es wird sehr viel Detailarbeit in den Arrangements, auch mehr als bisher.
Ja, viel mehr. Das liegt an unserem Bassist, weil der Kai, der ja eigentlich Sänger ist, der war beim vorletzten Album Super Ska sehr engagiert dabei, aber diese Feilerei vom Olli, die hat manchmal schon groteske Ausmaße an. Und dann hieß es, du, im dritten Takt macht er die Hi-Hat zu, weil da spiele ich kurz. Und so. Also, das war unfassbar. Aber er hat auch ein Lied, da komme ich später noch drauf, von 6/8 zu 4/4 umgemodelt. Also ich hör das in 4/4. Ich hör, was? Weil das Demo halt ein 6/8 war. Und das hat sich jetzt echt extrem ausgezahlt. Also es sind praktisch 2 Jahre nur arrangiert worden.
Ja. Also das ist total interessant, und das macht so vieles wett, was ich so manchmal ein bisschen im Songwriting vermisse. Das ist eben dieses Thema Refrain. Mein großes Thema Refrain.
Da haben wir ich ja bin schon halt davon Fan gehabt. Von Strophen.
Ja. Ich habe vor kurzem, Andreas Dorau hat unlängst mal ein Album gemacht, das nur aus Refrains besteht.
Weil, ist das Wien?
Ich weiß gar nicht, welches das ist. Und ich habe einen Podcast mit ihm angehört, wo er gesagt hat, er ist einfach ein Riesenfan von Refrains.
Vielleicht mag ich deshalb Bon Jovi nicht.
Und das ist ja der Punkt. Also das ist wirklich so, ich habe ja bei Bale manchmal geht es mir so wie bei der von dir verehrten Band, den Chameleons, wo ich ganz oft denke, super Lied, und dann denke, aber warum kommt kein Refrain?
Ja, also und deine Meinung zu Chameleons, da bin ich fast zusammengebrochen, weil ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können.
Ja, und bei Bale geht es mir ja oft auch so, dass ich denke, jetzt müsste eigentlich der Refrain kommen, der alles erklärt. Und oder der einfach die Sonne aufgehen lässt, oder der irgendwie ja, die Sonne hinter der Open-Air-Bühne oder so, die geht jetzt gerade auf und alle umarmen sich. Und das muss ja auch nicht sein, das kann ja auch oft Platz sein. Und wir haben ja oft auch schon drüber gesprochen, dass wir Musik ja unterschiedlich hören. Also wo du sagst, das ist atmosphärisch und total spannend und total, das ist Repetitive, das erzeugt eben was, wo ich halt dann gern mal mit dem Wort langweilig ankomme. Oder so.
Wobei dieses, ist das positiv?
Dieses,
das ist
jetzt langweilig. Nein, jetzt pass mal auf. Also langweilig ist natürlich ein negativ konnotiertes Wort. Ich finde aber kein positives. Also ich hätte jetzt monoton und gleichförmig und repetitiv als Wörter, die ein bisschen angenehmer klingen, aber auch nicht richtig. Es gibt keins. Aber was ich ohne Wertung sagen will, ist, du verweigerst fast schon vorsätzlich, habe ich das Gefühl, auf diesem Album, die ein Akkordwechsel, der die Welt umarmt, einfach. So.
Ja, es gibt ein Lied, dann weise ich dich dann drauf hin. Hier habe ich es gemacht.
Ja, der kommt, die kommen hin und wieder, aber es geht dann, dann passiert manchmal was, dass der Refrain dann an sich auch wieder nicht, das, nicht so weitergeht, wie ich es denken würde oder so. Das ist, da kann man noch mal im Einzelnen schauen irgendwie.
Wie wäre es mit dem Wort meditativ?
Aber meditativ ist schön.
Das,
meditativ
das ist halt ein bisschen esoterisch.
Ja. Ja, nee, das ist das perfekte Wort. Das habe ich heute gesucht den ganzen Tag.
Aber Smiths zum Beispiel, da sind auch ganz wenige Refrains.
Was, was auf jeden Fall ist, und das macht es ja auch nochmal proggig, ist, dass die Songstrukturen ganz oft sehr schwer nachvollziehbar sind. Also direkt ja, beim ersten Hören. So, wo das ist jetzt hier Strophe, wo was passiert?
Ich würde es nicht gern covern müssen.
Ja, es ist wirklich vertrackt. Und das macht es eben auch nochmal proggig, ohne dass es Prog-Rock wäre oder so. Also, nächstes Lied auf meiner Liste ist Where Do All The Things Go?
Das ist auch sogar die richtige Reihenfolge. Ich find, das ist für mich so ein bisschen der Hit.
Ja, ich habe mal. Erzähl.
Ich war mit meiner Frau und Freunden im Europapark beim Rolling Stone Festival, Rolling Stone Park. Das ist leider nur zweimal veranstaltet worden. Es war fantastisch. Da Leute haben dort gespielt, Flaming Lips, alles mögliche, unfassbar. Und dann waren in irgendeinem so kleinen Raum, war da ein Typ, weiß nicht, wo er her war, und hat nur mit E-Gitarre gespielt, wahnsinnig viel Hall, und hat da seine Lieder gespielt. Da sage ich zu meiner Frau, wenn wir daheim sind, schreibe ich auch so ein Lied. Mhm. Und dann bin ich in Proberaum, ich glaube am nächsten Tag, Gitarre, Hall, und habe dann mehr oder weniger das Lied geschrieben. Den Schluss habe ich viel, viel später erst gemacht. Und dann war es erst ein Walzer. Und dann sagt unser Bassist Olli plötzlich, er hört es als Vierviertel ganz gerade. Das, wenn man selber Lieder schreibt, das sagt man immer wie das Kind. Mhm. Das ist wie, wenn es eine Geschlechtsumwandlung will oder so. Und dann war es halt vier Viertel. Und am Anfang habe ich dann während Gitarrespiel plötzlich immer wieder sechs Achtel. Das hat nicht mal gepasst. Fuck, jetzt weiß ich gar nicht mal, wie sich das angehört hat. Mhm. Ich habe es zwar irgendwo rumfahren, aber es gibt keinen Grund, das anzuhören. Vielleicht mal auf Anthology oder so. Jedenfalls war das dann so, dass es dann wirklich funktioniert hat. Am Anfang habe ich gedacht, Mann, wieder so ein Arrangement umgemodelt. Das ist alles schwierig gemacht. Dabei ist doch so schon gut, aber wie gesagt, wenn man ein bisschen länger drin ist, wird man offener, finde ich.
Also das ist ja eh das Interessante an, an einer Band. Also teilweise ja, ist man da natürlich etwas irritiert, wenn dann Vorschläge kommen, die so ganz weggehen von dem, was man sich als Songschreiber gedacht hat. Andererseits ist natürlich auch eine Inspiration, wo man auf Dinge kommt, die dann das Lied vielleicht besser machen, als, als man jemals selber drauf gekommen wäre. Das ist ja echt immer so ein
Drahtseilakt. Ja, und das ist das Superschöne an der Platte, weil da steckt von jedem so viel drin, dass sich jeder auch voll damit identifiziert. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, spiel das oder so. Also gut. Manchmal war es im Proberaum so, dass Marco zum Beispiel dann mit irgendwas kam oder bei einem Lied, da kommen wir nachher noch drauf, macht er halt einen Loop und ich dachte, Wahnsinn. Und dann habe ich auch manchmal gesagt, weil ich halt immer die Gitarre auf dem Schoß habe, spiele mal die drei Töne zu diesem Schluss oder sowas. Und es war dann nicht so, dass der dann, weil er viel besser Gitarre spielt, hat sich eingeschnappt und dann, sondern er spielt es dann halt. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann wieder was. Also es war so organisch alles. Vor allem hier bei der Steigerung in dem Lied macht er so einen Lauf mit ganz vielen Tönen. Und als ich das dann im Studio gehört habe, ich dachte, leck mich am Arsch, super. Mhm. Wenn aber jemand was macht, das das Genre verändert, zum Beispiel, wie es da Henry Rollins nachgemacht hat, man steht aufs Effektpedal und macht macht dann noch ein Gesicht dazu, dann sage ich, stopp, geht auf keinen Fall. Mm. Und es gab in einem Lied sowas, wo ich eigentlich den Vorschlag gemacht habe, hey, ich höre da was bei irgendeinem Demo und dann hat er was gespielt und dann habe ich gesagt, Marco, spiel das bitte nicht. Mm. Und dann hat er noch zweimal im Studio gesagt und habe gesagt, auf gar keinen Fall. So bin ich normal nicht, aber wenn es halt dann irgendwas mit dem Lied macht, wo ich dann Arschbacke zusammenkneife, das geht dann, weil das macht man dann bis an sein Lebensende. Oder ein Fehler, den hörst du immer.
Ja, ja, klar. Ich habe selten von Bale so ein offensichtliches 90er Indie-Rock-Riff gehört, wie in dieser Strophe. Also meine Assoziation war Pearl Jam, Yield, so Zeit, 97. Schön. Und so Geschmeido, Tele, diese Freiburger Berlin-Bands.
Also du hast jetzt gehört, wo es herkam, also völlig anders.
Ja, ja, aber das, cool. Also die Strophe erinnert mich stark an die späten 90er. Und dann halt bei diesem Lied jetzt zum ersten Mal, und das taucht immer wieder auf in ganz vielen Songs, so Noise-Experimente und so dekonstruierte Strophen, wo dann Instrumente plötzlich weggehen, wo plötzlich nur noch ein Gefiebe ist, ganz viel mit reingemischten Sprechteilen, Echos, Hall, Geschichten, irgendwelche, viel Noise und viel irritierendes Zusatz. Geräusche und aber die Akkorde verschwinden oder ganze Instrumente sind plötzlich nicht mehr da oder so. Und die Assoziation für diese Art von Dekonstruktion ist natürlich Radiohead, OK Computer. Da muss man natürlich immer sofort dran denken.
Olli ist jetzt zum Beispiel, der hat mir erzählt, dass einer ihn immer voll gequatscht hat, wie geil die Band war. Und einer hat auch ihn voll gequatscht, wie geil The Fall sei. das ist aber schon lange her. Auf jeden Fall ist das schon was, wo man hört und denkt, ja, so ähnlich. Also ohne, dass man jetzt jemand nachmachen möchte. Mhm. Aber gerade zur Stelle, wo die Gitarre weg ist und man nur Bass hört oder so. Ja, ja. Oder nur Gesang, das gab es ja früher eigentlich gar nicht, weil man gedacht hat, oh, ich singe.
Aber das fällt mir stark auf der Platte. Ist mir eigentlich auch noch nie auf keinem Album so aufgefallen von Bale.
Das liegt an der Arbeit im Proberaum.
Und hier jetzt auch eben das auch wieder. Und das ist bei bis auf zwei Ausnahmen auf diesem Album wirklich durchgängig. Und es wäre jetzt so mein persönliches Problem. Aber wir hören ja eben Musik anders. Auch der Refrain steigert sich eigentlich nur in der Intensität, aber harmonisch kaum. Ja. Also es gibt keinen Wechsel auf einen Akkord, der jetzt irgendwie eine neue Farbe reinbringt oder so. Ist diese Art von Post-Punk, Sven Regener nennt es ja die Dominantverweigerung. Also gerade eben diesen Akkord halt nicht spielen, den man in der Popmusik jetzt hier erwarten würde. Aber den dann zum Beispiel auch Bands wie Coldplay oder so, Fix You, Yellow, ja, wo man halt die Welt umarmt. Das kommt halt nicht und ich unterstelle dir, dass es Absicht ist. Oder du hörst es einfach anders. Das ist ja unser großes Thema, was wir oft
immer schon. Ich habe keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich sind es auch Hörgewohnheit oder Geschmack oder. Ja.
Also wenn ich in der Band wäre, würde ich an den Stellen immer sagen, Hackgott, können wir nicht mal einen anderen Akkord machen.
Ja,
aber es hat ja auch wieder eine Atmo dadurch.
Ja, das ist, glaube ich, mir wichtig.
Und es vermeidet natürlich auch, dass es dann platt wird oder dass es zu gefällig wird oder dass es eben die Stimmung so wieder komplett ändert oder
so. Ja, also mir geht es hauptsächlich um Stimmung und Atmo. Und ich meine, der Text, ich finde den einer der gelungensten Texte eigentlich, weil der ist zwar irgendwo sozialkritisch, aber am Schluss bleibt halt die Frage, wo gehen wir hin nach dem Tod?
Mhm. Gibt ein ähnlicher Song gerade oder ein ähnlicher Titel auch auf dem aktuellen Album?
Mhm. Ja, das geht uns alle an.
Ja.
Aber ich denke es oft, wenn ich im Supermarkt bin und so, wo geht das ganze Zeug hin? Und dann hat sich der Text eigentlich von allein geschrieben.
Mhm. Jetzt kommt ein ganz fieses Lied. Wir spielen nicht alle an, aber das würde ich auf jeden Fall gern noch haben. Es ist bei mir das dritte und es heißt All This Blindness.
Musik.
Das ist jetzt mal ein schöner Akkordwechsel.
Was?
In dem Refrain.
Ich finde das monotonste Lied aller Zeiten.
Allerdings ist der Refrain, wirkt dann fast wie eine Erholung von der Strophe. Also ja, so ein bisschen konterkariert die Idee des Refrains eigentlich. Ich so. Der Refrain geht eher runter.
Es gibt eigentlich gar kein Refrain.
Ja, oder halt diese
die
Bridge oder so.
Halt.
Aber es ist ein schöner, super Wechsel auf diesen ersten Akkord.
Das wundert mich jetzt.
Also das ist das, was ich meine. Ja, das
echt?
Ist jetzt ein dominant, das ist ein dominanter Akkord oder irgendein Akkord, der plötzlich eine ganz neue Farbe reinbringt.
Unglaublich. Ich habe meines wäre es monotonste Lied von allen.
Ja, es wird dadurch monoton, dass es ja kein richtiger Refrain ist, sondern einfach nur zwei Akkorde.
Ja, ich möchte dich jetzt nicht von der Meinung abbringen, dass ein
also das ist einer der deutlichsten Akkordwechsel zu einem neuen Teil, während bei den anderen Liedern hat man das Gefühl, ein neuer Teil entsteht einfach nur dadurch, dass ein Chor dazukommt oder irgendwie noch eine Gitarre oder so. Aber hier kommt jetzt wirklich mal ein ganz deutlicher Wechsel in eine neue Farbe rein einfach. Und meine Assoziation war bei diesem Lied sofort Pablo Picasso von David Bowie.
Wo ist das drauf? Muss ich sofort anhören.
Reality ist ein Cover von, ich glaube, Modern Lovers. Jonathan Richman, meine ich, ist das Original. Haben wir auch im Podcast schon öfter drüber gesprochen.
Mhm, stimmt.
Ja, jetzt erzähl du.
Ich bin ja großer Fan von Imaffect und ihrem arabischen Gitarren-Sound oder Melodien. Und hier imitiere ich das ein bisschen. Weil die Melodie schon ein bisschen arabisch ist, die ich da spiele. Und der Marco macht dazu halt Grunge-Lärm eigentlich. Und am Anfang war das wirklich so ein Darkwave-Lied auf dem Demo. Und der Olli hat dann halt mit unserem Schlagzeuger Philipp wirklich fast schon Wissenschaft draus gemacht. Und es klingt trotzdem fließend. Und gerade das, was du, glaube ich, als Refrain bezeichnest, ist rhythmisch total interessant. Und Bertram spielt auch so arabisches Zeug auf dem Keyboard. Und das war halt wirklich das, was das Ganze so organisch gemacht hat. Jeder bringt irgendwas ein, wo man denkt so, oh cool, jetzt wird es ja noch besser und so. Mhm. Und das macht dann auch wirklich Spaß, wenn man dann am Schluss das Ergebnis hat und jeder sagt, da ist was von mir drin.
Mhm. Ja, super. Also das ist ein sehr interessantes Lied. Und jetzt kommt bei mir das vierte, ist der Titelsong des Albums.
Ich glaube, soweit stimmt es auch noch.
Genius Destroys Everything. Und dieses Lied ist das, wo mir auch wirklich der Text jetzt richtig aufgefallen ist. Und über den würde ich gern gleich sprechen. Aber hören wir mal kurz rein. Das Album ja auf Spotify auch erhältlich sein wird, wahrscheinlich, kann man sich das ja dann in voller Länge anhören.
Deswegen das stimmt, das geht ja, glaube ich, nur sieben, nee, schon relativ lang mit dem Schluss.
Ja, also das Lied, ja. Text finde ich sehr interessant.
Erzähl.
Ja, also ich habe jetzt so Zitate, die mir jetzt direkt so rein oder aufgefallen sind, how can a man like me have a son like you? Das ist ja schon mal ein Brecher als erster Satz von so einem Text. Und dann irgendwie no one will ever leave someone like me und so Sachen irgendwie, die sind mir jetzt aufgefallen. Also meine Assoziation, ich weiß nicht, du hast glaube ich schon mal erzählt, ist Picasso oder der, das sind das
ich Zitate? Ich könnte ja so echte? Tun, als wüsste ich nicht, woher das kam.
Ja.
Und, aber ich meine, unser ganzes Artwork ist im Kubismus gehalten und deshalb, ja klar, also es gibt DVD über Picasso, wo Weggefährten oder sein Friseur oder was weiß ich, wer alles, am Schluss hat er keinen mehr gebraucht, glaube ich. Die werden interviewt und dann erzählt einer das.
Mhm.
Oder die einzige Frau, die ihn jemals verlassen hat, erzählt auch was.
Mhm.
Und was ich interessant finde bei Picasso, der hatte manchmal 3 Frauen gleichzeitig gehabt. Für ihn war das überhaupt kein Problem. Aber eigentlich war er wie ein Vampir und hat jede für seine Kunst mehr oder weniger ausgesaugt.
Ja.
Also das war wirklich, ich war ja als später Teenie, so mit 17, 18, war ich großer Picasso-Fan, blaue Periode vor allem, weil es halt so melancholisch ist. Und da merkt man eigentlich nicht, was da eigentlich, dass der 3 oder 4 Selbstmorde verursacht hat und so. Also unglaublich. Es gibt ein Lied von Luca Blum, Jacqueline Goes to Pablo, seine letzte Frau, die war ja, glaube ich, 50 Jahre jünger, muss man sich mal vorstellen. Sie hat sich 14 Jahre später nach seinem Tod umgebracht, aber die war schuld, dass sein Enkel Pablito Bleiche getrunken hat, weil sie die Familie am Tor abgewiesen hat bei der Beerdigung. Dann hat er halt Bleiche gesoffen und ist dann gestorben. Also deshalb.
Also das Ding ist ja, jetzt hat man ja gerade irgendwie dauernd, dass Künstler ja gecancelt werden für irgendwie ihr Verhalten oder Dinge, die sie sagen. Wenn man zurückguckt in der Kunstgeschichte, würde ich sagen, so 90% aller großen bekannten Künstler sind eigentlich menschliche
so Arschlöcher wenig.
Wahrscheinlich.
Ja,
also egal, wo du schaust irgendwie.
Ja.
Also wie sie ihre Kinder behandeln. Du kannst ja plötzlich könntest, wenn du das alles ernst nehmen würdest, kein Thomas Mann mehr lesen, ich weiß nicht, auch die ganzen Expressionisten frühe Jahrhundert. Haben ja alle einen an der Klatsche, wie sie ihre Kinder behandelt haben, wie sie ihre Frauen behandelt haben oder was sie überhaupt für ein Konzept hatten von Liebe oder Beziehung.
Ich erzähle das auch viel im Unterricht, weil jetzt kam gerade im Kino ein Film über Gabriele Münter und eigentlich nicht so schlimm wie bei Camille Claudel, aber oft nahmen sich diese Künstler dann irgendwelche Schülerinnen und
das was ist dann, Kandinsky oder wer ist
das? Ja, dann gibt es halt dann immer so Sätze wie, er zog dann mit seiner Schülerin Gabriele Münter aufs Land, weiß man genau was da passiert ist.
Ja, klar.
Und die sind dann halt auch irgendwie Künstler, aber immer im Schatten von diesem Typ. Und dann gibt es ja welche, die sagen dann, selber schuld, aber die haben halt dann wahrscheinlich irgendwo gleiche Wellenlänge und so. Aber Camille Claudel ist dann halt im Irrenhaus verschwunden und Rodin war halt froh, dass er daheim eine Frau hatte, die ihm das Essen gekocht hat.
Ja.
Und ich erzähle es meinen Schülern offen und sage halt, ja, Künstler sind halt auf der einen Seite sensibler, die sagen, ich fahre in die Provence wegen des Lichts oder so. Also so sensibel bin ich nicht. Für mich ist Licht halt Licht. Nee, Abendstimmung, sehe ich schon einen Unterschied. Aber es ist schon komisch.
Ja.
Und dann kam halt dieser Satz, Genius destroys everything.
Ja, gut. Und dann der andere Gedanke, den ich natürlich auch habe, natürlich als Vater auch von einem Sohn, irgendwie fällt mir doch immer wieder auf, auch in Biografien und Autobiografien, wie unfassbar wichtig halt die Anerkennung durch den Vater immer wieder ist und wie lebensprägend die ausbleibende Anerkennung des Vaters vor allem halt ist, vor allem für Söhne, aber auch für Töchter irgendwie. Man hat das, also das ist so ein Muster und es ist irgendwie also die Grundregel für jeden Mann, der irgendwie allen Ernstes mit dem Gedanken spielt, Kinder in die Welt zu setzen, ist das mal zu wissen, ja, wie diese Kinder
nach
dieser Anerkennung dürsten.
Und auf keinen
als Naturgesetz
Fall,
einfach.
Ja, auf keinen Fall Konkurrenz oder irgendwas. Egal, ob es Liebe von der Mutter, dass die Frau plötzlich und so, da gibt es
ja bestimmte
Dinge.
Die absurdesten
Dinge. Das zieht sich eigentlich überall durch. Und wenn man jetzt nichts weiß und den Text liest, könnte man meinen, der Ich-Erzähler bin ich. Das wäre höchst schlimm. Und die nächste Strophe geht dann halt um jemand anderen.
Ja, aber ich finde es ja prinzipiell eh gut. Das machst du ja später auch nochmal bei Bravery. Aus der Ich-Perspektive finde ich es immer interessanter als von außen. Immer. Das macht ja Gerhard Polt, der ist halt dann dieser Typ. Das machen die Pet Shop Boys, ja, die sind dann diese Typen.
Schön, dass man jetzt Rap. Gerhard Polt mit Pet Shop Boys. Das ist gut,
finde ich gut. Die Herangehensweise, diese Person in dem Moment zu sein und sei es der unangenehmste Mensch der Welt,
ja,
ist für mich viel interessanter, als dieses von außen dann zu bewerten.
Ja, da muss ich nachher noch was echt Schlimmes, was heißt schlimm, aber es war interessant im Entstehungsprozess.
Ja, auch wenn man sich natürlich der Gefahr aussetzt, dass es dann verwechselt wird.
Ja, ja, das ist da kommen wir noch.
Ja, ja, das denke ich mir.
Und da gibt es ja jetzt denn in der zweiten Strophe, first she was beautiful, then she was alone. Wenn jemand so nerdisch wie wir beide, kann sein, dass da eine Bell ringt, weil es gibt ein Lied, wo das jemand singt.
Oh, ich weiß es nicht.
Ich gebe jetzt ja alles preis, aber das macht ja eigentlich nichts. Nein,
das ist ja die Frage, wie viel du jetzt preisgibst. Man könnte natürlich auch sagen, ich habe mit Anthony Kiedis irgendwie ein Interview gelesen und gesagt, er will nicht über seine Lieder reden. Alles, was er zu sagen hat, ist in den Liedern drin.
Ja, das ist zwar drin, aber okay, im Booklet wird wahrscheinlich Nico Alain Delon und Ari Boulogne erwähnt. Und
ja. Na, ich finde es interessant, darüber zu reden.
Das Lied von Nico heißt Afraid, kann man sich ja mal anhören.
Okay. Ja, da bin ich ja nicht so vertraut mit dem Nico Oever.
Das macht mir psychisch
gesund. Macht mir ja Angst.
Ich habe es heute meinen Schülern vorgespielt, weil ich in Klasse 9 die Geschichte der Pop- und Rockmusik mache.
Und das, Nico ist unerlässlich dann, oder, bei der Geschichte der Pop- und Rockmusik?
Ja, das kam halt dann so nebenbei.
Ein Meilenstein, absolut.
Ja, wegen der Nähe zu Andy Warhol. Ich muss ja das so tun, als hätte es was mit Kunst zu tun.
Jetzt kommt das fünfte Lied.
Moment.
Ja.
Das Lied hat ja am Schluss so einen Schwanz.
Ja.
Und ich bin ein großer Chamäleons-Fan. Und da spiele ich auf der E-Gitarre eine Melodie und Marco spielt dazu Akkorde. Und ich finde es immer schön, wenn irgendwas immer gleich bleibt, aber die Akkorde ändern sich. Mhm. Und das passiert dort und dann kommt halt ein explosives Gitarrensolo. Und einer der schönsten Momente, finde ich, wie es vom Album, wie es von dem Ruhige in diesen Solo-Teil.
Also das fällt mir auch auf, dass es das relativ häufig gibt auf dem Album, so Cuts irgendwo in der Mitte vom Lied und dann so sich steigernde atmosphärische Instrumentalteile. Passiert öfter.
Ja, durch Bertrams
interessant.
Sounds auch.
Ja. Und dann eben die fantastische Gitarrenarbeit in ganz vielen Songs ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Und Schwänze. Also diese
schwanzgesteuerten
langen Schlussteile dann, wo man das Gefühl hat, das Lied ist jetzt eigentlich vermeintlich vorbei und dann geht es aber nochmal 2 Minuten. Oder so.
Ja, das mag ich.
Kommt eigentlich öfter mal.
Ja, ne? Ja. Von Morrissey gibt es ein Lied, das geht, glaube ich, 10 Minuten oder, glaube ich, 6 Minuten Schlussteil.
Ja, das gibt's. Wilco machen das zum Teil auch.
Also so. Wenn das was ist, was einem eh nicht groß interessiert, aber das ist auf dem Southpaw Grammar Album und ich glaube, das Lied heißt sogar Southpaw und da kann man sich dann, wie ich immer sage, reinlegen.
Ja, ja.
Oder aber dann muss die Gitarre.
Oder man macht dann.
Ja, okay, aus. Du machst wahrscheinlich aus.
jo, ist gut jetzt.
Viel Hall auf der Gitarre.
Da passiert ja nichts.
Und die Eric Clapton-Fans sagen, der kann ja gar nicht Gitarre spielen, der hat ja nur Pedal. Wie Edge immer kritisiert wird.
Ja, genau. Ja.
Es gibt auf YouTube so einen Typ, da kommt immer 6 Bands I really hate und so. Und dann wird er immer abgeladen. So nur Echo. Und
ja, was. Da kannst du ja über alles.
Ja, da kann ja jeder seinen Senf in die Welt kacken.
Das Problem des Internets. Don't worry, you're in hospital. Guter Titel.
Finde ich auch. Weil, ich weiß nicht, ob das jeder versteht, aber eigentlich ist das ja ein Widerspruch, weil man wacht auf und ist im Krankenhaus und dann kommt jemand,
das ist ja so wie, don't worry, you're dead oder so.
Ja, genau, also ich weiß nicht, ob man das versteht, ich habe irgendwann gedacht, wahrscheinlich versteht man gar nicht, dass das so gemeint ist, dass man da aufwacht und denkt, was soll ich hier?
Mhm. Ein sehr sperriges Lied, kantig, habe ich aufgeschrieben.
Ja, ist total wieder krumme.
Fiese und jetzt auch ein schönes Wort, gädrige Gitarren.
Das war ein Lied, wo da gab es erst keinen Refrain. Und ohne Refrain wäre es einfach schlecht.
Ja, auch, ja, wirklich vertrackter Groove wieder mal und gut arrangiert.
Ja, das war ein Brocken, das zu machen. Auch zu der Gitarre zu singen, ist jetzt nicht so einfach gewesen immer. Aber was die da mit Schlagzeug und Bass abziehen und überhaupt, also jeder hat da ganz tolles Zeug beigetragen.
Textlich, Thema?
Man könnte natürlich meinen, ich bin Corona-Leugner. Ich habe dazu ein Bild gemalt von, also eine Szene aus Einer flog übers Kuckucksnest. Man ist im Krankenhaus und denkt, ich bin nicht krank.
You say I need to rest, but I don't. Genau. Also so Zwangs...
Ich habe ja eh Probleme mit Autoritäten, aber jetzt, wenn ich im Krankenhaus bin, wahrscheinlich eher nicht. Aber man kann das natürlich auch überhaupt so sehen, wie alle anderen sind verrückt, außer ich oder so.
Ja, aber ist natürlich eine schlimme Vorstellung, gegen deinen Willen irgendwo festgehalten zu werden.
Ja, aber halt
dieser Typ da vor etlichen Jahren, der da von seiner Frau da eingewiesen wurde und so weiter, dann irgendwie.
Oh, habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, wie hieß er denn? Moldau oder Murnau? Wie hieß denn der Fall? Ich muss es nochmal nachgucken. Der jahrelang im Ehrenhaus war.
Echt? Also mich halt auch viel für bekloppt. Naja, auf jeden Fall, der ist ja aber trotzdem arrogant, der da im Bett liegt. Irgendwo.
Ja.
Weil am Schluss sagt er ja, also es heißt, man soll ihn am Bett fesseln. Er sagt, wenn er das macht, spucke ich euch ein Loch in den Kopf. Also eigentlich ein aggressiver Text, dabei bin ich so ein sanfter Mensch.
Ja, ja, aber auf dem Album. Also.
Also das Lied ist mir eines der liebsten, weil ich auch den Refrain, sage ich jetzt mal, also ich finde, es ist echt ein Refrain, den habe ich hinterher erst gemacht, extra, weil einer gefehlt hat. Mhm. Und wie er am Schluss dann ohne große Instrumentierung, aber mit dem schönen Klavier von Bertram und dem E-Bow von Marco kommt und ich ihn dann tief singe, das finde ich echt einen schönen Moment.
Mhm.
Fast so resignativ singe ich das dann, so wegen das ganze Auflehnen hat halt nichts gebracht, obwohl ich derselbe Text singe.
Okay.
Ist auch ein bisschen Prog irgendwie.
Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt kommt mein Lieblingslied.
Jetzt bin ich gespannt.
A Cage by the Sea.
Ja, das war am Anfang für die Band, glaube ich, auch so ein Meilenstein, glaube ich, weil das halt so episch breit und was weiß ich. Und ein bisschen untypisch. Ich habe es sogar am Klavier in Anführungszeichen geschrieben mit vier Fingern.
Sehr untypisch. Wir hören mal rein. Mal nachher noch mal rein ins Lied. Ich finde das ganz untypisch.
Ja.
In vielem.
Wahrscheinlich, weil ich es am Klavier gemacht habe.
Und zwar auch in allererster Linie vom Gesang. Ist ganz, ganz untypischer Gesang. Und ich habe lang drüber nachgedacht und es fällt mir extrem schwer zu beschreiben, warum das untypisch ist. Ich habe jetzt mal so eine Arbeitstheorie, ich weiß aber nicht, ob die stimmt. Ich glaube, dass du in diesem Lied irgendwie größere Intervallsprünge machst als sonst irgendwie. Ich weiß es aber nicht, ob das stimmt.
Ja, das runter.
Ob die Melodie, also dieses, was du jetzt meditativ vorhin bezeichnet hast, oder ich so manchmal ein bisschen gleichförmig, monoton, das zieht sich ja auch durch den Gesang durch. Also es sind ja auch oft so repetitive Melodien, die einen so ein bisschen einlullen.
Morrissey'sche Schule.
Das macht ja hier, das ist gar nicht so. Also das ist irgendwie die prägnanteste Melodie, finde ich, bis auf noch ein anderes Beispiel, kommen wir nachher noch, auf diesem Album. Und das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist, dass du eine Art zu singen hast, die mich... Ich habe lange überlegt, an wen es mich erinnert.
Jetzt
wird's gefährlich. Und zwar hast du eine Art zu singen, die relativ wenig Dynamik in sich hat, also dass mal die Stimme leiser, lauter wird, dass sie brüchig wird, dass du irgendwie oder dass du Reibeisen irgendwas reinbringst oder dass die Stimme sich verändert, wie man das ja heute in der Popmusik irgendwie, wo das alles und ein Gestöhne und Gemache und immer irgendwie expressiv und irgendwie
genau
so.
Genau das
und
fiel du, mir heute auf.
Und du singst sehr gleichförmig.
Ja.
Und weißt, wer das noch macht? Pet und zwar Boys. Genauso, ja, auch, aber anders. Nee, wer das wirklich genauso macht, dieses Klare, eigentlich fast immer gleich laut. Ich glaube, wenn man das irgendwie abbilden würde, ist es immer gleich laut, was du machst. Mhm. Egal, in Balladen, ob das Lied laut ist oder leise, du singst immer genau gleich laut. Und wer das auch macht, ist Rufus Wainwright. Und an den erinnert mich diese Melodie extrem.
Jetzt, wo du sagst, es gibt übrigens ein Lied von Rufus Wainwright, das heißt The Art Teacher.
Ja, ja.
Und manchmal, ja, als ich noch jünger war, ja, die Insider wissen wovon
ich. Ja, ja, okay,
alles mehr klar. Darf ich nicht sagen.
Also, das war so eine Assoziation hier vom Gesang. Und das
ich ist verspreche jetzt, dass ich, ja, wenn es nochmal ein Album gibt, dessen Titel ich schon habe, dann mache ich es mal anders.
Probier mal aus.
Mal schauen. Ja.
Und jetzt habe ich ja bei diesem Titel, an was denke ich? Bei dem Song A Cage by the Sea.
Weiß ein Police Academy?
Nee. An Genesis, als großer Genesis-Fan natürlich. Oh. A Home by the Sea.
Ah.
Und jetzt hören wir mal in den Schluss rein. So, und dieser Wechsel hier ist natürlich Genesis einfach. Also, das ist, ja, Phil Collins Genesis, also ab
endlich habe ich ihn erreicht.
Und was auch noch ist, ist dieser Geisterchor, dieser unheimliche, und Home by the Sea ist ja eine Geistergeschichte.
Ah.
Daher meine Frage,
ich bin stolz.
Hat Genesis irgendeine
0,0.
Okay, das wollte ich nur wissen.
Also ursprünglich war das Lied so, dass es keine Transponierung gab. Und Marco hat am Anfang Wawa-Gitarre gespielt und mich hat das irgendwie nicht befriedigt. Das hört man dann und denkt, ja, jetzt nudeln sie halt noch was bis zum Schluss. Und dann habe ich gedacht, was könnte man denn da machen? Und dann sind wir die vier Töne einfach da, 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 da. Und dann spielt man dann halt, was weiß ich, C und G oder was. Und dann hat das Lied richtig Fahrt aufgenommen.
Ja.
Und das elektrische Schlagzeug da im Mittelteil, wo dann das Klavier auch immer selber spielt, aber Akkorde, die Harmonie ändert sich und so, das war irgendwie so ein Puzzle. Und Genesis hat leider keine Rolle gespielt.
Okay. Ja, das war nämlich, ich dachte, oh, Cage by the Sea, Home by the Sea, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann plötzlich kommt so ein Geisterchor auf, dann denke ich, okay. Und dann kommt ein Teil, wo man auch denkt, so, ja, Sabalot, das ist jetzt aber nah dran.
Ja, also ich bin irgendwie stolz auf mich, dass ich nicht wie die Henne auf den Eiern gucke, sondern irgendwie nach einem halben Jahr gedacht, da muss man nochmal drüber gehen. So,
fantastisches Lied, absolutes.
Das freut mich sehr. Und vom Text ist halt so eigentlich schon extrem negativ und ich weiß auch gar nicht manchmal, was jetzt jede Zeile bedeutet, aber es bedeutet, wenn man schon eingesperrt ist, jetzt wird ja das Motiv mit eingesperrt sein, wie dort im Krankenhaus, dann doch wenigstens mit schöner Aussicht.
Nächster Song, Self-Pity Party, auch ein schöner Titel, der natürlich passt zu diesem dieser Gesamtdüsternis auf diesem Album.
Mhm. Und ich glaube, es ist mein Lieblingslied. Und zwar, weil jeder macht da irgendwas, auf das ich, glaube ich, nicht gekommen wäre.
Dann hören wir kurz rein.
Also das Demo ist schon nah dran, aber dann Bertrams Klaviermelodie, der Loop von Marco, das Glockenspiel, vom Philipp und Olli mit den gezogenen Tönen. Ich bin Fan.
too intelligent to be happy without regret. We are way too intelligent to imagine ever having met.
Typisch eigentlich, ja, Bale, wieder dieses Schichten und dieses, ja, diese Texturen,
ja.
Wie sich eigentlich eine vielleicht ein bisschen schlicht wirkende Song-Idee zu was sehr Atmosphärischem aufbauen kann.
Die Idee war extrem schlicht. Ich weiß noch, ich bin auf dem Bett geguckt mit der Gitarre und ein Ton liegt dauernd. Ich habe da nur die tiefe Töne verändert. Und dazu gesungen, habe gedacht, oh, ganz nett. Aber was dann im Proberaum damit passiert ist, durch das Loop von Marco, durch die Klaviermelodie von Bertram und so und Sounds, das hat sich echt aufgebaut wie so ein Ungeheuer im See, wie die Schöne und das Biest. Mhm. Aber das Lied klingt halt eher nach Biest. Und am Schluss gibt es dann noch ein paar Wendungen, die ich da schön finde, weil man denkt, naja, das geht jetzt so halt drei, vier Minuten immer gleich und dann kommt plötzlich ein Stopp und dann kommt was Neues. Nicht ganz anders, ich weiß, aber die Atmosphäre ist eigentlich das, was das Lied ausmacht und ich glaube, das ist eigentlich das, was meiner Vorstellung am nächsten kommt.
Dann kommt jetzt als nächstes was ganz anderes.
Ah, das war's schon.
Wenn ich jetzt, ja, soll man nochmal reinhören?
Aber ich entschuldige mich jetzt für die Düsternis des Textes.
Ach so.
Aber das war jetzt nicht, ich schreibe jetzt mal ein trauriges Lied, sondern das war halt erfüllt und das macht es natürlich auch problematisch.
Ja, aber das macht es ja dann auch authentisch.
Ja, das also. Ist natürlich, also es gibt, glaube ich, nur ein Lied, wo ich nicht authentisch bin, sondern was erfinde.
Jetzt kommt ein Lied, Museum Attendant.
Das ist genau das.
Wenn ich jetzt was zu sagen hätte und eure Plattenfirma repräsentieren würde, wäre das die Single.
Da bist du mit der Band d'accord.
Große Strophe und weirder Refrain, das wäre für eine Hitsingle dann ein bisschen das Problem, glaube ich. So. Also da würde ich als Plattenfirma-Repräsentant sagen, geht da nochmal ran.
Es gibt ein Lied von der Chameleons, das heißt...
Ja, genau.
Ja. Das kommt der Chameleons am nächsten, das Lied. Das Lied heißt Up the Down Escalator. Und das ist schon mal ein völlig sperriger Titel. Der Satz kommt auch nicht im Lied vor. Und der Refrain ist eigentlich nur There Must Be Something Wrong, Boys. Und es geht, glaube ich, auch nicht richtig auf. Hausaufgabe für dich. Hör dir das Lied an.
Ja, ich glaube, wahrscheinlich habe ich schon angehört und gedacht, Down Escalator. Nein, was machen die denn nur? Bei Chameleons ist es immer so 1,5 Minuten. Und dann, oh schade.
Bei mir ist 1,5 Minuten. Dann, hoffentlich ist noch nicht vorbei.
Also ich höre hier Divine Comedy Einflüsse.
Echt? Das freut mich.
Und ich höre großen Pop, also ich weiß nicht, so Last Shadow Puppets oder so. Ich weiß, wow. So spät 60er, 70er, große Pop, easy listening.
Ich plane ja ein Konzert mit Orchester.
Ja, also da hört man Orchester auch dabei.
Ja.
Und
das ist lustig an dem Text ist, dass die Idee zu dem Text kam mir, als ich Emily in Paris angeschaut habe.
Ja, das passt aber.
Aber nur, weil die kommt da irgendwo hin und dann steht einer in Uniform vor einem Bild. Und immer, wenn ich im Museum bin, denke ich, was ist das eigentlich für ein Job? Du stehst den ganzen Tag.
Das habe ich auch schon oft gedacht.
Unfassbar.
Wahnsinn. Ja, also Security-Typen irgendwie im Wahnsinn. Kaufhaus.
Oder und dann so. Denkt man manchmal im Kunstunterricht, wenn die Schüler arbeiten, dann sitzt man da und denkt, andere schaffen im Kohlebergwerk.
Ja.
Das ist schon unfassbar. Jedenfalls, das Lied hat dann einen Schwanz bekommen.
Ja, auch.
Und es war erstmal die Diskussion, weil das ja wirklich das poppigste Lied ist, macht man das als Single und lässt den Schwanz weg?
Als Single bräuchte es da ein Radio-Edit.
Ja, das stimmt. Aber der Text ist ja der einzige Erfundene und es ist eine Liebesgeschichte. Und es ist wirklich ein Bild, das im Louvre hängt, um das es geht. Und der Museumswärter, der trifft eine Frau, die das Bild lang anschaut und er weiß dann, das ist sie, weil sie das Bild versteht.
Mhm.
Und dann ist halt das Surreale, dass an dem Schlussteil kommt, dass die beiden in das Bild steigen und verjagen die Francis und Paul, also Francesco e Paola. Und die zwei Gleichen, die kommen in Rodin der Kuss vor. Und ich glaube, das ist aus Dantes Göttliche Komödie, meine ich. Ich bin halt wahnsinnig belesen.
Ja, du bist
ja
ein
Intellektueller. Ja, fix und foxy, alles clever und smart.
So, jetzt kommt das düsterste Lied, glaube ich, im Bale-Katalog ever.
Obwohl es ja schon entschärft wurde.
Bravery, sowohl textlich als vor allem aber auch musikalisch. Natürlich auf allen Ebenen schlüssig, was da passiert. Der Text ist ja wie so eine Soundtrack-Untermalung, die Musik-Soundtrack, alle Register gezogen, wie kann man unheimliche Atmosphäre erzeugen.
Die liegt aber am Streicharrangement von Max Kiesele, einem schon fast erschreckend talentierten Menschen.
Ja,
Grüße gehen raus.
Die Akkorde natürlich und die, also alle Sounds, was die E-Gitarren dann auch macht, wie die reinkommen, dieses Glas, ist, was habt ihr da? Eine Flasche oder auf was klopft da rum? Oder ist
Wer? Klavier? Ja, ich weiß, das war ein Glockenspiel, so Kinderglockenspiel.
Ja, okay.
Ist ja noch schlimmer. Kinderchor immer ganz schlimm.
Und dann natürlich auch diese verzerrten Stimmen da, wo man dann auch an so ein, ich weiß nicht, so Volksverhetzer reden und dann so ein Mob irgendwie durch die Straße zieht, war natürlich ja, so das meine Assoziation.
1:1. So. Wer weiß, wer das gesagt hat, Fatal Kill, der weiß Bescheid, worum es in der zweiten Strophe geht.
Ja. Okay.
You can't dream country anymore. Originalaufnahmen.
Also das ist schon sicher, viel düsterer geht es, glaube ich, nicht mehr. Da bist,
Deshalb ist die Band sehr zögerlich. Ich habe gesagt, das könnte man noch live spielen. Und dann also,
Ist die Frage, wie man es umsetzt, ob es live wirklich da, weil da so viel passiert natürlich, so Studiospielereien, die vielleicht live nur schwer funktionieren. Muss man gucken.
Das, ich meine, es ist relativ wenig, aber ich verstehe natürlich auch, wenn die Band sagt, man möchte ja nicht, dass die Leute sich umbringen, wenn sie heimgehen. Aber ich habe ja schließlich Dark Wave gemacht mit Olli.
Nein, das muss man dann schon aushalten.
Ja, also die erste Strophe habe ich umgeschrieben, weil mich Olli gefragt hat, hey, muss das sein? Die erste Strophe hieß ursprünglich Look at me, that's bravery. I just killed a child with a butcher's knife because I've no idea what to do with my life. Und das, ich hätte es drin gelassen, wenn es nicht ein echter Fall gewesen wäre, der mich monatelang beschäftigt hat. Und da habe ich gedacht, ich möchte ja nichts künstlerisch ausschlachten, was mich mal selber unangenehm beschäftigt hat. Und dann noch in der Ich-Person, da habe ich gesagt, Olli, ich schreibe was anderes. Und jetzt haue ich halt eine Katze tot.
Ja.
Und es geht ja um Mut, also der höchst ironische Titel. Ja.
Sarkastisch, zynisch.
Ja, schlimm.
Also das finde ich ja eh auch eine spannende Frage, wie weit kann man eigentlich gehen in der Kunst irgendwie, wie radikal und kompromisslos kann man sein? Oder sollte man sein oder muss man sein? Und ich habe den Eindruck, man zieht ja immer die Handbremse an irgendwie und findet es eigentlich schade. Aber man ist natürlich auch ein Mensch in sozialen Verhältnissen und so weiter und muss mit Leuten klarkommen, die damit sich auseinandersetzen müssen und so. Und je größer die Reichweite auch vielleicht sogar ist dessen, was man da macht, desto riskanter ist es natürlich auch, was man da macht. Also da hat man dann echt auch halt eine Verantwortung. Und ich finde es aber schade, dass man halt immer eigentlich nochmal Ebenen einbaut, die dann halt das verhindern, was man vielleicht eigentlich gern machen würde.
Ja, also das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Ich bin eigentlich auch gegen Zensur oder auch Selbstzensur oder wenn man jetzt Tagebuch schreibt. Ich habe immer beim Tagebuchschreiben gedacht, das liest mal irgendjemand und habe mich dann selber beschnitten. Aber ich finde, also es gibt ja Zeile, gerade jetzt bei Lokalbands, die würde sich jetzt andere vielleicht gar nicht trauen zu schreiben. Ich liebe ja Sätze, die man sich übers Bett nagelt, zum Beispiel in Self-Pity-Party. Hätte ich jetzt, wenn es eine andere Band gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht übers Bett genagelt. We are too intelligent
be happy without regret.
Ja, genau.
Das ist natürlich ein Wahnsinnssatz. Ja.
Und sowas finde ich dann, ist ja eigentlich schlimm.
Ja, so. Aber der ist ja, da machst du dich jetzt nicht so angreifbar.
Nö, aber
ja, der hat halt, was kann er denn?
Hätte ich das mit dem Kind?
Ja, das ist dann schon nochmal was anderes.
Vor allem, weil es den Fall ja gab. Und unser Produzent, der Lars, der hat ja echt super Arbeit geleistet, auch was Atmosphäre und alles betrifft. Der hat zu mir gesagt, er findet es schade, dass ich es anders mache.
Ja.
Und er hat gesagt, er würde gern 10 oder 100 Kassetten mit der Originalversion in Umlauf bringen. Da hat er, ja, nein.
Ja,
aber die Idee verstehe ich. Und mir fällt bei sowas was von Black Flag ein, nämlich Black Flag wurde zum Teil zensiert und die haben dann eine Instrumentalplatte gemacht und Henry Rollins hat eine Spoken Word Platte rausgebracht, die heißt Family Man. Und mit der habe ich schon immer ein Problem. Ich weiß jetzt, dass Henry Rollins eigentlich ein sehr menschenfreundlicher Mensch ist. Man soll es ja nicht glauben, aber Family Man, da spricht er halt, I've come to destroy you. Also jemand, der halt so dieses normale Leben lebt, der wird halt da, glaube ich, abgemetzelt. Und ich habe schon immer ein Problem mit dem. Und auf der Platte ist was von Raymond Pettibone, diesem Künstler, von dem ich mal was Ausstellung gesehen habe in San Francisco. Das ist ja der Bruder vom Gitarrist, von Greg Ginn, Raymond Pettibone. Und da ist halt auch irgendwas mit Kindern, mit Knarren in der Hand und so. Und ich habe es echt nie begriffen. Warum? Und das wäre, glaube ich, genauso ein Fall.
Ja.
Und ich habe jetzt halt wirklich gesagt, ich sehe es ein. Das ist ein Schritt zu weit. Auch wenn Mut, ich meine, ein Kind umbringen ist, dann habe ich halt gedacht, okay, dann hau da halt mit der, also der Ich-Erzähler mit einem Baseballschläger eine Katze tot, ist ja auch schon scheiße genug. Aber die letzte Strophe halt, ich meine, ich bin jetzt nicht so Fan von sozialkritischen Texten, aber die, der Profit anderer auf dem Rücken von den Ärmsten.
Ja.
Und dann, ganz schlimm finde ich bei dem Lied, wie jetzt meine Frau am Schluss noch How I Love My Family mitsingt.
Ja,
sie klingt wie ein Kinderchor.
Ja, ja. Also das ist, ich, da musste ich denken, ich hatte vor Jahren, gab es mal eine kanadische Dokumentation, The Corporation hieß die, und da ging es um multinationale Konzerne, Großkonzerne. Und die wurden so psychologisch seziert eigentlich. Und es wurde halt diagnostiziert, dass die sich eigentlich halt aufführen wie Psychopathen. Irgendwie so wurde halt so gleichgestellt, was macht ein Psychopath und wie verhält sich so ein Konzern.
Ja, dann habe ich
das richtig beschrieben. Da sind so Szenen drin, wo dann auch so der CEO von Shell wird dann von so Aktivisten daheim besucht, der dann aber, und der wohnt da mit seiner Familie und so, und die wollen den da zur Rede stellen wegen der Geschichten da in Afrika, in Nigeria und so, die ganze Landstriche verseucht sind und so weiter. Und der sitzt halt da auch mit seinen Kindern und so, und das war so eine schräge Szene irgendwie.
Das ja, da, dann habe ich das
ja total,
ohne dass ich es gesehen
habe. Absolut. Ja, also gut, dann haben wir noch, ich glaube, das vorletzte Lied, und es heißt Everything I
don't have.
Sehr, sehr, sehr schönes Lied. Ist mir am Anfang ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ist ein Grower. Wird jedes Mal besser eigentlich. Super Lied am Schluss noch. Oder als vollste Lied, glaube ich. Sehr, sehr schön.
Das was gibt es
zu sagen dazu?
Das war eine Zangengeburt. Also das war am Anfang ganz gerade, das Lied. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist mir jetzt zu gerade. Dann habe ich es in was war denn das? 6/4, glaube ich, umgemodelt. Das ist jetzt aber nur noch der Refrain. Ich habe mal das ganze Lied in 6/4. Es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Demo-Versionen. Dann habe ich irgendwann noch 3 Akkorde eingebaut, mit denen der Gesang losgeht. I like you to notice me. Und ich singe I know that you will be there. Und das ist so John Lennon-Akkorde, da sind so viele Akkorde drin in dem Lied, das wäre jetzt, wenn man jetzt das auf dem, wenn man jetzt Gitar-Tabs eingibt im Internet, dann wäre das, glaube ich, die erste Seite wäre noch voll mit Griffe. Mhm. Ist ja oft, man druckt es aus und dann die erste Seite nur Griffe. Und so, und das wäre so ein Lied.
Ja.
Und ich spiele manchmal mit Open Tuning, aber in dem Lied nicht, obwohl man das hier fast vermutet.
Mhm.
Und es ist halt extrem vertrackt. Was denkst du denn, um was es in dem Lied geht? Mal jetzt das Interview andersrum.
Ich habe mich nicht mit dem Text befasst. Also, ich habe ihn mir auch wirklich nicht angeguckt. Ich habe ihn aber allerdings hier. Ich gucke gerade mal kurz rein. Es ist natürlich so, auf den ersten Blick ist ja wieder Everything I Don't Have, ist ja wieder so typisch Morrissey irgendwie. I want the one I can't have und so weiter. Es ist ja wieder dieses, man will was, hat's nicht und so. Also diese Umdrehung oder diese Antithese eigentlich.
Ja,
irgendwie.
Das ist ja wieder.
Ja. Aber ansonsten hatte ich da jetzt keine Assoziationen und habe auch nicht auf den Text gehört und kann, glaube ich, die Frage nicht beantworten.
Ja, ich meine, ich mag es ja eh nicht, wenn alles sofort verständlich ist, aber es gibt einen Film, der heißt Last Night mit Keira Knightley. Da geht es um zwei Paare und also eigentlich geht es um ein Ehepaar und sie trifft ihre Jugendliebe, verbringt die Nacht mit ihm, aber nur redend.
Mhm.
Aber emotional extrem. Und ihr Mann geht mit, gespielt von Eva Mendes, auf Geschäftsreise und es kommt zu einem Seitensprung.
Mhm.
Und dann habe ich mir überlegt, dass man sich manchmal dabei ertappt, wenn man jetzt mit jemandem sich unterhält, vom anderen Geschlecht oder so, dass der oder man selber, also ich jetzt weniger, aber habe ich mir halt überlegt, dass man ganz lang verschweigt, dass man eigentlich liiert ist.
Okay, das offen zu halten, theoretisch.
Ja, das ist ja oft, dass sich da manche damit in die Scheiße reiten. Ja, ja, da gibt es einen Film mit George Clooney, der heißt Up in the Air. Da trifft er jemanden im Flugzeug und dann gibt es eine Liebesgeschichte und dann besucht er sie und dann macht der Mann auf. Und also die zwei Filme habe ich im Kopf gehabt und habe halt dann irgendwelche Bilder benutzt, wie Vögel und Fledermäuse fliegen mir um den Kopf rum und bla bla bla. Und ich fand es da echt wichtig, dass da noch eine Frauenstimme reinkommt, weil er sagt, also die erste Zeile heißt ja I know that you will be there, I feel your presence everywhere, also bevor er überhaupt dort ist, und dann like, I care, so, ist mir doch egal, und dann singt sie so spöttisch, und ich find's cool, wie Mone dann die like, I care, weil das kam spontan irgendwie aus ihr raus, und das fand ich dann sehr cool, und ich fand's wichtig, weil es halt zwei Perspektiven gibt bei der Sache, dass da eine Frauenstimme drin ist.
Toll, ja, ist ein schöner Chor, der passt super, finde ich.
Ja, und Bertrams zweite Stimme auch. Ich finde es eigentlich extrem poppig, das Lied.
Ja, ist echt. Ich habe es am Anfang wirklich unterschätzt, die ersten zwei Mal. Und habe es jetzt heute, bevor du kamst, dachte ich, das ist eigentlich wirklich ein starkes Lied. Und ich glaube, vielleicht mein drittes Lieblingslied auf der Platte.
Das freut mich. Also es ist das vertrackteste Lied, das es gibt. Ich habe wirklich so viel da rumgedoktert und die Band dann auch noch, dass es fast so Laborarbeit ist. Aber durch das Fließende, das, dann kamen nämlich Olli und Philipp mit dem Disco-Beat, mehr oder weniger. Wow, cool. Das ja, war so ein Moment, wo man dann im Proberaum steht und sagt, ist das cool.
Toll.
Das geht Leuten, die nicht mit anderen zusammenarbeiten, glaube ich,
du kommst nie so nicht auf, auf manche Sachen, du, man würde nicht allein
drauf kommen. Dieses Glücksgefühl, so Gemeinschaftsarbeit.
Ja, toll, ja, genau, super. Ja, und es ist ja auch interessant, wie Leute Dinge unterschiedlich hören und das, was sie hören, dann da reinbringen, und dann gibt es plötzlich eine, geht es in eine Richtung, auf die man einfach nicht kommen könnte allein. Da, das ist wirklich das Tolle an der Band.
Also das war jetzt nicht nur beim, für dich beim Anhören ein Grower, sondern beim Arrangieren auch. Unglaubliche Gemeinschaftsarbeit.
Ja. Und dann kommt das letzte Lied und es ist, glaube ich, das einzige Lied in der Popgeschichte, das klingt, das war meine spontane Assoziation und ich habe sie heute nochmal bestätigt, wie eine Mischung aus einem Trinklied und einem Schlaflied.
Man kann ja betrunken gut schlafen, habe ich mir sagen lassen.
The day before your birthday, you hope things will go your way. No stupid requests from uninvited guests. This time for a change, the day before your birthday, you don't have to hear what they say. No reward for you, no matter the work you do. You're supposed to be a star and not the planet so very far away from me.
Ja, auch schönes Lied ohne ohne Schlagzeug. Also noch Tambourin drin. Was, worum geht's?
Es ist das einzige Liebeslied. Ja, also es gibt ja immer versteckte Hinweise, aber das ist jetzt ein Liebeslied an meine Frau. Und darum, dass sie sich mal um sich kümmert. So. Und eben Tag vor dem Geburtstag war halt die Metapher so, jetzt geht's mal um dich. So. Und das ist Open Tuning. Ich glaube, ich habe irgendwas von Coldplay gecovert mit einer unmöglichen Stimmung. Und wie es halt so ist, man klimpert halt rum und dann so, ach du Schande, jetzt habe ich ein neues Lied. Scheiße, weil live ist das extrem, dieses Umstimmen und so. Und wir sind jetzt nicht gesegnet mit irgendwelchen Roadies, die dann auf die Bühne rennen und dann andere Gitarre. Man will das eigentlich auch gar nicht.
Also ich bin echt mittlerweile an dem Punkt, wo ich mich weigere, Lieder zu spielen in einer anderen Stimmung, weil ich keine Lust habe auf Umstimmerei.
Ja, das stimmt. Aber mir wird es immer schlimmer. Also inzwischen, ich habe jetzt im letzten halben Jahr wieder wieder andere Stimmung, und, aber das eröffnet so viel Möglichkeiten. Zum Beispiel bei der Stimmung, wenn man die alle sechs Seiten anschlägt, ist so ein schöner Akkord, kommt auch irgendwo drin vor. Mhm. Ich kann das Lied wirklich im Stehen kaum spielen, weil es so schwer ist.
Das kenne ich ja.
Da muss ich mich, glaube ich, hinsetzen. Und den Mittelteil, auf den
Fuß auf der Monitorbox ist
manchmal zum Beispiel auch eine Lösung. Ja, mir kracht immer der Gurt ab oder so. Also, nein! Da, völlig fatal. Bei dem Lied ist so, dass ich da irgendwann den Mittelteil reingebaut habe und da kommt halt das, was ich echt gern habe, wenn der Gesang gleich bleibt, aber die Gitarre verändert sich. Mhm. Vielleicht kann ich es dir noch einmal vorspielen. Mhm. Das ist für einen Schlagzeuger ist das praktisch eine Hybris, was ich da mache. Mhm.
Okay. Ja, das war das Album Genius Destroys Everything mit Kommentaren.
Ich finde deine Beobachtungen wirklich gut, vor allem das mit dem Gesang und so. Mhm. Das mit Refrains muss ich mir überlegen.
Ja, das ist ja unser
altes Thema. Ich habe zu wenig Bon Jovi in mir, aber es muss ja nicht gleich Bon Jovi sein.
Nein, es ist...
Ich weiß auch nicht, es war früher schon so.
Wir haben das zieht sich durch unseren Podcast ja durch, immer wieder, dass die unterschiedliche Bewertung von der ein und derselben Musik oft daran hängt.
Ja. Aber sonst könntest du ihn ja praktisch mit deinem Zwillingsbruder machen.
Ja, eben, das ist klar, das ist total interessant. Ich denke da wirklich öfter mal drüber nach. Ich hatte ja auch mal eine Theorie, aber ich habe sie wieder vergessen.
Nicht
ich glaube, es
eine,
geht darum, dass du halt, dass dir die Repetition gefällt, dass dir ich glaube, es geht eher um so ein Unendlichkeitsding und ich will es eher auf den Punkt haben irgendwie. Mhm. Also das war, glaube ich, teleologisch, das ist, glaube ich, der philosophische Fachbegriff. Du hörst die Musik teleologisch.
Wieder was, also ich bin halt der Kasper David Friedrich, der in die Unendlichkeit
geht. Ja, genau, und ich habe halt, hab gern irgendwie den Knall.
Also ich bin Romantiker und Praktiker.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Außer Tiernahrung.
Ja, schönes Album. Ich wünsche euch da allen Erfolg der Welt damit.
Danke. Und ich hoffe, dass es Vinyl gibt.
Ja, ich hoffe es auch.
Wegen Artwork.
Ja, ich hoffe
sehr. Hab mir echt Mühe gegeben. Und Olli auch.
Ja. Ich habe es wirklich sehr gern gehört. Hat mir großen Spaß gemacht, das jetzt vorzubereiten. Und ja, hoffe, dass das Leute sich anhören und neugierig geworden sind, die unseren Podcast immer gern mal hören.
Und ich freue mich, dass wir das auch gemacht haben,
ja, finde ich. War mir ein großes Vergnügen. Wir hören uns bald wieder. Wir haben immer noch 1996 in der Pipeline, Teil 2. Und
zwei oder drei?
Ich glaube zwei. Ich glaube, wir haben erst einen gemacht.
So lange haben wir ja schon keinen Podcast mehr gemacht, dass wir gar nicht wissen.
Und dann haben wir noch ein schönes Thema uns überlegt für in nächster Zeit schon mal hier zum drauf freuen. Ein Podcast, eine Folge über Live-Alben.
Da gibt es, glaube ich, auch ein Hauen und Stechen.
Oh, da geht's hoch her. Also, auch wenn es nicht leichter wird und im Grunde muss man sagen, fast schon immer schwerer, dreht nicht durch.
Ja.
Bis bald.